Heute Abend wollen wir uns mit Versen aus dem zweiten Korintherbrief befassen. Und ich lese dazu aus dem ersten Kapitel die letzten Verse, ab Vers 18. Ich lese aus meiner Übersetzung, die auch auf dem Büchertisch, den Sie wahrgenommen haben, als Sie reinkamen, auch aufliegt. Einige Exemplare sind dort erhältlich, sind auch andere Bücher dort, von meiner Frau und mir geschrieben und von Freunden von uns, die wir auch gerne anbieten. Ja, 2. Korinther Kapitel 1, Vers 18. Aber Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Ja, gut. Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde. Und jetzt kommt die Begründung. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus, wurde nicht Ja und Nein, sondern es ist Ja in ihm geworden. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, dem Sohne Gottes, ist das Ja. Hier sollte eigentlich ein Punkt gemacht werden. Denn der nächste Satz ist eine Aussage für sich. Und in ihm ist das Amen, Gott zur Verherrlichung, durch uns. Aber der, der uns mit euch in Christus hinein festigt und uns salbte, ist Gott, der uns auch versiegelte und das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gab. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an auf meine Seele, dass ich, um euer zu schonen, noch nicht nach Korinth kam. Nicht, dass wir Herren über euren Glauben sind, sondern wir sind Mitarbeiter an eurer Freude. Ihr steht nämlich durch den Glauben. Reichhaltige Verse, sehr bedeutend für unsere Zeit. Das gesellschaftliche Leben unter Menschen überhaupt ist aufgebaut durch Vertrauen. Von Kindheit an lernen wir, einander zu vertrauen, bevor das Kind sprechen kann, bevor es versteht, was die Mutter sagt, lernt es, die Mutter zu vertrauen. Bevor der Vater mit ihm sprechen kann, lernt es, diese zweite Person zu vertrauen. Und so geht es weiter. Das Reden, der Tonfall, alles ist angetan, um Vertrauen aufzubauen. Natürlich müssen Grenzen gesetzt werden. Aber diese Grenzen können erst vermittelt werden, wenn das Vertrauen bereits da ist. Sonst werden keine Grenzen anerkannt. Selbst Regime und Gesellschaften, die sehr stark die Lüge eingebaut haben in ihr System, kommen nicht ohne Vertrauen ineinander aus. Das fällt auf, das ist mir aufgefallen. Vertrauen ist grundsätzlich notwendig. Als Christen werden wir gerufen in eine Gemeinschaft, die ursprünglich war und die erneuert worden ist. Nach der Lehre des Apostels Paulus ist Jesus Christus gekommen, um eine ursprüngliche Beziehung zu Gott herzustellen. Jesus Christus, zwecks Erlösung, wurde das Ebenbild Gottes, das bei uns verstümmelt war. Das lehrt Paulus in Kolosser Kapitel 1. Als Erlöser ist er Ebenbild. Er ist allerdings ein haargenaues, ein absolut exaktes Ebenbild Gottes. Aber er wurde das als Menschensohn. Als Gott war er Gott, aber als er Mensch wurde, war es wichtig, dass er als dieser Mensch genaues Abbild von Gott war. Das sagt uns auch ganz besonders der Hebräerbriefschreiber in seinem ersten Kapitel. Jesus Christus ist unter uns da gewesen, um uns wieder zurückzurufen zu Gott. Der Apostel Petrus sagt in 1. Petrus 3, dass Jesus Christus gestorben ist, um uns zu Gott zu führen. Das wäre nicht notwendig gewesen, wenn wir nicht von Gott weggeführt worden wären. Einer der Evangeliumsschreiber sagt das sehr knapp und sehr gut. Sie nahmen Jesus, sie banden ihn und sie führten ihn weg. Das ist unsere Geschichte. In diese Geschichte steigt Jesus. Er übernimmt unsere Geschichte, um sie zu löschen, um eine neue Geschichte zu gestalten, die anknüpft an die Geschichte in 1. Mose 1. Ich denke, sie führt darüber hinaus. Aber zunächst einmal ist sie ein Zurückführen des Menschen zu Gott. Das heißt also, dass unsere Beziehung untereinander eine typisch menschliche sein soll. Andere Menschen um uns her, die unter ihrer Not, Sündennot leiden und unter dem Riss, der durch die ganze Welt geht, die schauen nach uns, wenn sie irgendwelches Vertrauen zu Christen gewonnen haben und sehnen sich nach einer heilen Welt. Und wenn sie unter Christen dieses Heilsein untereinander erkennen, antreffen, dann hat das große Anziehungskraft. Wenn Gott Erweckung schickt unter Menschen, dann ist ein solches Vertrauen da. Und dann werden Nichtchristen stark angezogen. Dann sieht man, wie Christen einander lieben. Und diese Liebe steht ja ein Zeichen des Vertrauens, des Glaubens. Die zwei gehen Hand in Hand. Das sind die zwei Kardinaltugenden des Christen. Nach diesen zwei Kardinaltugenden fragt Paulus, wenn es ihm daran liegt, dass die Thessalonicher doch nicht abgefallen sein möchten von dem Evangelium, das er ihnen verkündet hatte. Er macht sich große Sorge, ist seine Arbeit umsonst gewesen oder nicht. Und wenn Timotheus, dem es gelungen war, durch die Barriere gleichsam, die aufgebaut war, Paulus konnte nicht zurück. Wir wissen nicht genau, wo das Hindernis lag, aber eine gewisse Feindschaft war ja entstanden. Paulus musste in der Nacht gleichsam fliehen und konnte nicht wieder ohne weiteres zurück. Er wäre gern zurückgekommen, um ihnen weiterzuhelfen. Und so hat er mit der Zeit Timotheus geschickt, wahrscheinlich von Athen aus, als sie dort angekommen waren. Timotheus war es gelungen, zu dieser Gruppe von Christen zu gelangen, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, und kommt dann wieder zurück zu Paulus, der inzwischen in Korinth angekommen ist. Und er erzählt, Es steht gut mit ihm. Vertrauen Sie noch dem Herrn Jesus. Ist der Glaube intakt? Und die zweite Frage, wie steht es mit der Liebe? Es fällt einem auf, wenn man den ersten Thessalonicher Brief liest, dass das die zwei Fragen des Apostels gewesen sind. Und diese zwei Tugenden sind das Zeichen, dass es gut steht mit den thessalonischen Christen. Das Vertrauen, der Glaube ist der Schlüssel und die Liebe ist das Wesen unserer Beziehung zu Gott und zueinander. Diese zwei kreuzen sich, sie gehören zusammen, die senkrechte und die waagerechte Beziehung eines Christen. Vertrauen ist das Erste, das ist der Schlüssel. Bei unserer Bekehrung ist es der Glaube, durch den wir gerettet werden. Im Glaubensleben, das Leben wird ja geradezu Glaubensleben genannt, ist es das Vertrauen zu Gott und zu seinem Sohn, das uns bewahrt. Ihr werdet bewahrt, 1. Petrus 1, Vers 5, durch den Glauben. Und die Liebe ist das, was uns mit Gott verbindet. Sie ist gleichsam das Wesen unserer Beziehung zu Gott und das Wesen unserer Beziehung zueinander. Der Glaube bringt uns diese Beziehung und bewahrt sie. Und die Liebe ist die Welt oder die Atmosphäre, in der wir uns bewegen. Nun ist es so, und Sie kriegen das sicherlich mit, dass wir eine Glaubenskrise erleben, selbst in der evangelikalen Welt. Einer nach dem anderen, der das Vertrauen hatte unter Christen allgemein, ist umgekippt. Und das ist aus verschiedenen Gründen der Fall gewesen. Wir haben eine Krise auf ethischem Gebiet. Wir haben Krisen auf dem Gebiet der Gemeinschaft. Auf verschiedenen Gebieten haben wir eine Krise. Aber es kommt alles auf diesen einen Punkt, dass Christen unter Christen sehr stark das Vertrauen zueinander angerissen ist. Ich kenne einen Verkündiger, der sich zu einem gewissen Thema geäußert hatte, schriftlich, das Christen, ernste Christen, teilt. Es gibt ernste Bibellehrer, die auf beiden Seiten zu finden sind. Und also ist das keine einfache Frage. Er hatte sich dazu geäußert, nachdem er sich mit diesem Thema befasst hatte und sich unabhängig zu halten versuchte von anderen, keine Partei ergreifen wollte, aber neu die Schrift an dieser Stelle befragte. Nachdem diese Schrift zu lesen war in der Öffentlichkeit, trennten sich gute Freunde von ihm. Das war schmerzhaft. Es kam eine Entgegnung bzw. ein Brief, der stark herausfordernder Art war und er wusste nicht, wie er darauf antworten sollte. Antwortete er mit Selbstverteidigung, dann wäre das nicht die rechte Art gewesen. Fragen waren eigentlich nicht da. Und dann merkte er, es gibt dieses, dass unter Menschen, unter Christen sogar, das Gespräch aufhört. Und gerade das erlebt man immer wieder. Bis in die Ehe hinein, wir haben unter Christen ernste Eheprobleme. Es reißt überall ein und durch dieses angerissene Vertrauen zueinander. Das Gespräch verstummt, man weiß nicht mehr, was zu sagen. Bei allem Ernst versucht man, es geht nicht. Ich selbst habe immer wieder, das ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, in der Eheberatung legt man großen Wert darauf, dass die Eheleute neu miteinander sprechen. Das ist der große Versuch, der vom Berater unternommen wird, Eheleute zum Gespräch zu bringen. Aber gerade das ist ja das Problem. Das Problem darf man nicht zur Voraussetzung machen. Das heißt, die Überwindung des Problems. Denn das ist ja gerade das Problem, das überwunden werden muss. Das ist nicht das Erste, das ein Berater versuchen sollte. Das Erste ist, dass er beim Einzelnen anfängt und nach seiner Beziehung zu Jesus fragt. Und wenn diese Beziehung in Ordnung ist, dann ist es möglich, zur horizontalen Beziehung überzugehen. Aber da ist die Ursache für all unsere Probleme. Das Gespräch verstummt, weil etwas nicht in Ordnung ist mit dem Herrn Jesus. Sie können jedes Problem von diesem Gesichtspunkt her betrachten. Da liegt die Schwierigkeit. Aber eben, wir haben eine Glaubenskrise, eine Vertrauenskrise. Nun ist es so, Pfarrer Jochums sagte einmal, als der Bibelbund eine Tagung anberaumt hatte, und das Thema war das Wort für die Zeit, ein sehr allgemeines. Und Pfarrer Jochums, ein Gottesmann seiner Zeit, begann gleichsam die Tagung mit dieser Aussage. Das Wort für die Zeit ist immer Gottes Wort. Und das stimmt. Es gibt kein Problem irgendwelcher Zeit, das die Schrift nicht schon einmal angesprochen hätte. Die Antwort für alle unsere Probleme, ob es zur alten Zeit war oder zur neuen Zeit, ist immer Gottes Wort. Und das Wort Gottes bleibt dasselbe. Ja. Heute wird großen Wert darauf gelegt. Das haben wir wieder erlebt, unterwegs nach Europa. Wir hielten an, wir verließen Kelowna schon am 29. Juli und hielten dann in einer anderen Provinz in Saskatchewan an. Wo immer man hinkommt, dort und wo immer man hinkommt, ich merke immer wieder, auch hier auf unserer Reise haben wir es erlebt, Christen legen heute großen Wert darauf, dass die Zeiten sich ändern. Und das ist gefährlich. Die Zeiten ändern sich nicht. Die Sonne ist dieselbe heute, die Gott schuf vor tausenden von Jahren. Der Mond ist derselbe. Die Sterne sind dieselben. Der Tag hat immer noch 24 Stunden. Die Zeiten ändern sich nicht. Ja, aber Sie wissen, was ich meine, kann man sagen. Ja, ich weiß, was Sie meinen, was man meint. Die Menschen, aber die ändern sich auch nicht. Wir könnten alle Adam und Eva heißen. Oder Kain und Abel. Oder wie immer auch, wie sie damals hießen. Menschen ändern sich nicht. Ja, aber ihre Auffassungen. Ja, ihre Auffassungen verändern sich. Und warum? Das ist die große Frage. Bei kulturellen Fragen, bei Gesellschaftsfragen, bei Entwicklungsfragen in der Gemeinde Jesu, frage ich mich immer wieder, warum hat sich etwas geändert? Wo? Und dann dort. Warum? Was war die Ursache? Wenn Sie diese Fragen stellen, die zwei Fragen, wo und warum, und dann noch beibehalten, nicht vergessen, dass Gott nie ändert, dass der Mensch sich im Grunde nie ändert und dass Gottes Wort sich nie ändert, dann können Sie zu Lösungen kommen. Wenn Sie das aber vergessen, an irgendeinem Punkt, dann sind Sie in Gefahr, nie zu einer Lösung zu kommen. Und wenn das Gespräch unter euch, unter Christen stattgefunden hatte an dieser Stelle, kann es verstummen. Weil wir die Tendenz haben als Menschen, Jesaja 53, Vers 6, wir haben die Tendenz, jeder in seine Richtung zu gehen. Wenn wir uns nicht mehr nach dem alten, sich nicht verändernden Wort, wenn wir uns nicht daran halten, dann meldet sich diese Tendenz, dass jeder in seine eigene Richtung geht. Und es kann so weit kommen, wenn drei Leute beieinander sind, dass vier und fünf Meinungen da sind. Ja, manche von uns haben zwei, drei Meinungen. Und die können alle auf den Tisch gelegt werden. Und sie können noch so lang konferieren. Sie kommen zu keinem Ergebnis, das für alle zufriedenstellend ist. Wir werden einfach Gottes Wort neu aufschlagen wollen und uns sagen müssen, Gottes Wort verändert sich nicht. Und deshalb schlagen wir Gottes Wort auf, wenn wir eine Vertrauenskrise haben. Und mir ist aufgefallen, dass wir in 2. Korinther 1, und das Thema geht weiter unter einer anderen Thematik in Kapitel 2. Wir haben mit Kapitel 2 das dritte Hauptteil im ersten Teil des 2. Korintherbriefes. Der 2. Korintherbrief hat im Grunde nur zwei Hauptteile. Kapitel 1, Vers 3, Verse 1 und 2 sind Begrüßung. Ab Vers 3 haben wir den ersten Hauptteil und das geht bis zum Ende von Kapitel 5. Mit Kapitel 6 bis Kapitel 13, etwa Vers 9 oder 10, haben wir den zweiten Teil, wo Paulus sein Vaterherz in dieser Weise offenbart, dass er seine Sorge um andere zeigt. Wir lernen, wie er sich für andere einsetzt, einmal so, einmal so. Sehr verschieden. Aber das ist die Thematik dort. Das ist der praktische Teil. Die Kapitel 1 bis 5 sind im starken, in großem Maße lehrhaft. Sie haben praktische Elemente. Dort knüpft der Apostel an. Aber sie sind im Grunde wegweisend, allgemein wegweisend. Und es geht dort um die Selbstoffenbarung oder die Offenbarung des Denkens des Paulus als Apostel über Nachfolge und Dienst. Die zwei gehören zusammen. Wir wissen ja, dass die 12, die Jesus erwählte, zwei Bezeichnungen hatten. Sie hießen Jünger oder Schüler und Apostel oder Gesandte. Sie waren beides, aber zuerst waren sie Schüler und Lernende, dann aber bald Gesandte. Aber als sie Gesandte genannt wurden, blieben sie Lernende, Schüler, Jünger, Nachfolger. Das sind zwei Aspekte, aber sie gehören unzertrennlich zusammen. Und an dieser Stelle, die sehr praktisch werden kann, ist Paulus in Ungnaden gefallen bei einigen Korinthern. Er genoss nicht mehr ihr Vertrauen. Nicht er hatte daran Schuld. Er hätte daran Schuld haben können. Er war auch ein Mensch, nicht vollkommen. Er war ein Wachsender, ein Werdender. Aber in diesem Fall hatte er nicht Schuld, obwohl man ihm Schuld gab. Und weil die Sache etwas ungewiss war, lässt sich Paulus etwas, nicht zur Selbstverteidigung, heranziehen oder hinziehen. Verteidigung ist immer Angriff und kann den anderen verletzen. Erklärung wäre ein besseres Wort. Paulus erklärt, aber wie er das tut, ist auffallend. Zuerst allgemein. Er kann hinweisen in Kapitel 1, Vers 12 auf seinen Wandel, ja, das zur Bestätigung, aber das klärt noch nicht das eigentliche Problem, das er erst eigentlich im 23. Vers erwähnt, warum er noch nicht nach Korinth kam. Und das war, weil er seine Meinung geändert hatte. Und gerade diese Meinungsänderung warf man ihm wohl vor. Mit anderen Worten, Paulus war in den Augen von einigen Korinthern unglaubwürdig geworden. Was macht man dann? Jetzt haben wir ein Problem. Natürlich, beide, Paulus und die Korinther, halten sich für unschuldig, nicht wahr? Wer will schon eine Schuld einsehen? Auch das ist unsere Tendenz. Die Lösung ist nicht notwendigerweise, alles auf den Tisch zu bringen. Das ist ein großer Fehler, der in vielen Gemeinden gemacht wird. Wollen wir einmal uns zusammensetzen und uns aussprechen? Es kann furchtbar werden. Das ist nicht die Lösung. Die Lösung, die erste, ist, dass jeder alleine geht zum Herrn und dort einmal sich fragt, wo stehe ich? Ja. Und das wird Paulus sicherlich auch getan haben. Und Gott hat ihm viel Weisheit und Liebe geschenkt, in einer Harmonie, die himmlisch ist. Er hat ihm viel Weisheit geschenkt, dieses Problem, dieses Vertrauensproblem in Korinth anzugehen. Er hatte einige Brüder, einige seiner Mitarbeiter vorangeschickt, Timotheus, Titus, und er selbst wollte ja nach Korinth kommen, aber er meinte, es wäre weiser, wenn er noch nicht käme. Er gab der Gemeinde Zeit zur Buße. Inzwischen, nachdem die zwei Mitarbeiter dort gewesen waren, schreibt er diesen Brief. Und ab Vers 12 gehört noch zum ersten Abschnitt, Verse 3 bis 12. Er ist gleichsam der Abschluss. Aber von einem anderen Standpunkt gesehen ist er der Anfang des nächsten Abschnittes über Glaubwürdigkeit, der bis zum Ende des Kapitels geht. Und in Vers 18 bis 22 geht es darum, Glaubwürdigkeit erwächst aus der Treue Gottes. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder in gespannten Beziehungen zum Herrn eilt und neu fragt, Herr, wie steht's mit mir? Und zweitens, was willst du, dass ich tue? Soll ich stillstehen? Soll ich warten? Oder bin ich zur Tat gerufen? Glaubwürdigkeit erwächst. Er hat bereits einiges anderes gesagt. Dies ist die fünfte Antwort gleichsam zu diesem Problem. Glaubwürdigkeit erwächst aus der Treue Gottes. Er beginnt mit der Feststellung dieser Wahrheit. Gott ist treu. Das hatte er schon im ersten Brief, im ersten Kapitel, den Korinthern gesagt. Gott ist treu, der uns in die Gemeinschaft seines Sohnes rief. Da beginnt es. Hier geht es um eine Fortsetzung dieser Beziehung. Gott ist treu in Nachfolge und Dienst. In diesem Fall in dem Dienst des Paulus und seiner Mitarbeiter. Aber er wird gleich dieses anwenden auf die Nachfolge der Korinther in ihrem Leben. Aber ich habe vorgegriffen. Gott ist treu. Das ist die grundsätzliche Aussage, die er macht. Und dann spricht er von der Auswirkung oder der Folge dieser Tatsache. Was hatte das im Leben des Paulus und seiner Mitarbeiter für eine Folge? Was hatte das für eine Bedeutung, wenn Gott treu ist? Welche Bedeutung hatte das für Paulus und seinen Mitarbeitern in ihrem Dienst, in ihrem Verkündigungsdienst? Folgendes: So dass Gott ist treu, so dass unser Wort an euch, unsere Verkündigung bei euch, an euch, nicht Ja und Nein wurde, wie Paulus vorgeworfen wurde. Er würde Jein sagen, Ja und dann aber Nein. Du hast versprochen, uns zu besuchen zweimal und jetzt hast du dein Versprechen bzw. deine Ansage nicht eingehalten. Und jetzt sagt Paulus, und er beruft sich auf seine Verkündigung, das ist eigenartig. Und zunächst einmal, wenn wir davon ausgegangen sind, dass wir unsere Probleme jetzt vom Wort Gottes her lösen wollen, dann scheint, ist dieses das Wort, das fehl am Platz ist. Das ist viel zu weit weg, das ist in einer anderen Welt. Aber ich möchte uns daran erinnern, wenn wir weiter lesen und studieren, wird das sehr, sehr praktisch. Die Formulierung ist nicht deutsch, sie ist griechisch. Und wir haben auch nicht so zu übersetzen, dass sie deutsch wird. Das ist ein Übersetzungsproblem. Es ist heute die Tendenz zu übersetzen, was hätte Paulus gesagt. Aber das ist nicht die Aufgabe des Übersetzers. Die Aufgabe des Übersetzers ist zu sagen, was Paulus wirklich sagte. Allerdings, weil das schon etwa 2000 Jahre zurückliegt, brauchen wir eine zweite Übersetzung. Und zwar, wie übersetzen wir die Übersetzung in unser Verständnis? Aber das ist die Aufgabe der Verkündigung, die habe ich heute Abend. Das ist nicht die Aufgabe des Übersetzers, des Ersten. Und dann gibt es eine dritte Aufgabe am Text. Und das ist die Übersetzung ins Leben. Auch dazu soll die Verkündigung helfen bei der Anwendung. Und der Hörer macht Fortsetzung an dieser Stelle. Er übersetzt das Wort Gottes in sein Leben hinein, stellt die Verbindung her zwischen dem Verstandenen, inzwischen ist es in sein Verständnis übersetzt worden, und er will das jetzt übersetzen, hat das jetzt zu übersetzen, in seinen Alltag hinein. Und dort können dann Vertrauensfragen gelöst werden. Jetzt zurück. Unser Wort an euch wurde nicht Ja und Nein, denn, jetzt kommt die Begründung, unser Wort an euch wurde nicht Ja und Nein, das war die Folge. Das heißt, wenn ich verkünde, wenn ich ein Wort verkünde, das besagt, Gott ist treu, ich bin jetzt der Verkündiger dieses Bibelwortes, dann kann ich es mir nicht leisten, in meinem Leben, bei meinen Worten, mich so zu verhalten, dass ich nicht als treu gelte, glaubwürdig. Wenn ich ein Wort Gottes in den Mund nehme, dann muss mein Leben mit diesem Wort übereinstimmen. Das ist die Voraussetzung, die Paulus hier durchblicken lässt. Er sagt das nicht. Das ist die Lücke, die wir hier zu füllen haben. Sonst können wir das nicht verstehen. Was haben die zwei miteinander? Gott ist treu, unser Wort wurde nicht Ja und Nein. Die Verbindung ist die, dass der Verkündiger so zu sein hat, wie das, was er von Gott sagt. Mit anderen Worten, noch eine andere Voraussetzung. Er hat wie Gott zu sein, wenn er über Gott spricht. Das setzt Paulus voraus. Jetzt begründet er diese Aussage. Und auch diese Begründung ist eine erstaunliche oder eine vielleicht nicht ganz zu erwartende. Konsequenz wird vom Verkündiger erwartet. Und Paulus kann sagen, meine beiden Mitarbeiter, Silvanus oder Silas und Timotheus, die beide als Apostel oder als Missionare galten, die können bezeugen, dass es so war. Auch sie waren solche. Die waren auch zur Verkündigung mit herangezogen worden in Korinth. Und alle drei hatten sich gleichwohl verhalten. Alle drei waren treu gewesen in dem, was sie redeten vor der Welt, Vers 12, und vor den Christen in Korinth, bei denen sie sich mehr aufgehalten hatten als unter der Welt, sagt Paulus. Denn warum hatten die Christen in Korinth sich, oder warum hatte Paulus sich so verhalten? Warum war diese Konsequenz, diese Ähnlichkeit zwischen seinem Leben und dem, was er sagte? 19 und 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde. Hier haben wir noch nicht im Indikativ einen Grund angegeben. Aber er liegt schlummernd in diesem Vers, in dieser Aussage, in diesem Satz teil. Noch einmal, ganz langsam. Gott ist treu, so dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein wurde, denn der Sohn Gottes, er hatte von Wort gesprochen. Und wenn er begründet, dann sagt er nicht Wort, sondern dann sagt er Sohn Gottes. Und er nennt ihn beim Namen Jesus Christus. Als Paulus verkündete, als er wortete, wenn ich mir diese Verdeutschung erlauben darf, als er Wort verkündete, sagte, war das Sohn Gottes, Jesus Christus. Das sagt er auch an anderer Stelle. Seine Verkündigung ist die Person Jesus Christus. Für ihn ist das oder der das Evangelium. Er hat Jesus Christus verkündet. Und weil er ein Wort Gottes verkündete, eine Botschaft hatte, das Wort Gottes, die Bibel, so verkündete, dass Jesus Christus in der Mitte dieser Schrift stand. Deshalb konnte das seine entsprechende Auswirkung haben in seinem Leben. Wissen Sie, wenn Sie die Schwergewichte verlagern in Ihren Interessen, bei Ihren Interessen, auch im christlichen Bereich. Wenn Sie die Interessen verlagern von Jesus weg zu Büchern, zu Musik, zum Thema Familie, zum Thema Gesellschaft, Politik, Israel, alles Themen, die besprochen werden in der Heiligen Schrift, berührt werden, die dort geklärt werden können. Aber wenn meine Zeit sich beschäftigt, wenn meine Zeit für diese Dinge so verausgabt wird, dass diese Dinge gleichsam einen Wert bekommen, der sich nicht mehr einordnen lässt in mein Interesse an Jesus Christus, nicht mehr subordiniert ist, dann wird's gefährlich. Dann ist meine Beziehung zu Jesus Christus schon angeschlagen. Bei Paulus war das nicht so. Er hatte eine Bibel, in der Jesus Christus im Mittelpunkt stand. So lebte er und so verkündete er. Das gehört zum Grund, aber wir gehen über zum Zweiten. Den haben wir in der Mitte von Vers 19 und im Anfang von Vers 20. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns verkündet wurde, durch mich und Silvanus und Timotheus wurde nicht Ja und Nein, das ist die verneinende Form, sondern jetzt kommt die bejahende Form, sondern es ist Ja in ihm geworden. Die Begründung geht weiter. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja. Gott hat gesprochen. Er sprach von Jesus, seinem Sohn. Schon in 1. Mose 3, Vers 15. Und alles dreht sich um diese Verheißung. Alles, was dann weiter geschieht. Das Hauptthema der Heiligen Schrift ist Heilsgeschichte. Das Heil. Es gehören andere Themen dazu, um dieses Thema zu beleuchten, aber sie sind subordiniert, untergeordnet, unterordnet. Dieses ist das Hauptanliegen in der Heiligen Schrift. Uns zum Heil zu führen, von Anfang bis zu Ende. Gott hatte gesprochen von seinem Sohn, von Jesus Christus. Und jetzt kam Jesus Christus tatsächlich. Er kam in die Welt. Und er erfüllte die Aussagen Gottes, die vorher gegeben worden waren, über ihn. Tag für Tag kam eine Verheißung nach der anderen in Erfüllung. Sein ganzes Leben und seine ganze Verkündigung war ein J-A, ein Ja zu dem, was Gott im Alten Bund, im Alten Testament gesagt hatte. Jesus ist das Ja in der Geschichte Israels und in der Geschichte der Menschheit zu dem, was vorangegangen war an Gottes Wort, an Gottes Offenbarung, schriftliche Offenbarung. Deshalb, sagt Paulus, konnte ich nicht anders. Wenn ich einen Jesus verkünde als Erlöser, der die Erfüllung ist, die Bejahung der Treue Gottes, dann kann ich es mir nicht leisten, ein anderes Leben zu führen, inkonsequent zu werden. Das muss bei mir zu sehen sein, nicht nur zu hören sein. Das ist hier gerade die Stelle, wo das Vertrauen abbricht zwischen uns und der Welt. Wer von Ihnen hat es nicht schon erlebt, wenn er auf der Schule oder am Arbeitsplatz oder auf der Straße irgendwo in der Begegnung jemanden über Jesus ansprach und dann, ja, die Christen, schaut einmal das, schaut einmal das und so weiter. Oder, wenn der ein Christ sein will, dann bin ich es schon 10-mal. An dieser Stelle haben wir neu zu leben. Das Gespräch muss vielleicht verstummen. Sie haben recht. Viele von uns haben versagt. Aber eines kann ich Ihnen vergewissern. Jesus hat nie versagt. Und jetzt halten Sie die Brücke aufrecht. Bleiben Sie im Gespräch. Geben Sie Ihrem Gegenüber Zeit, Sie zu beobachten. Bis dieses Vertrauen wieder aufgebaut ist. Dies ist eine grundsätzliche Notwendigkeit. Nicht nur für Gemeindeleben, sondern für unser Zeugnis in der Welt. Aber wir lesen weiter. Es gibt noch einen dritten Grund, weshalb Paulus sich nicht leisten kann, inkonsequent zu werden. In Vers 20 Anfang, 20 Ende. Aber wir lesen Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes sind, in ihm ist das Ja. Punkt. Und jetzt kommt der dritte Grund. Und in ihm ist das Amen. Welches Amen? Amen ist nicht ganz gleich Ja. Es ist eine Form von Ja, aber es ist ein zweites Ja, nicht das erste. Jesus ist Ja geworden und er ist Amen geworden. Aber wo? Durch uns. Durch uns. Vielleicht müsste man das in der Übersetzung an die Wortstellung, vielleicht müsste man die Wortstellung anders machen. Ich überlege das. Und wenn Sie mir da helfen können, ob das gutes Deutsch ist, das bestätigen können, dann bin ich bereit, diese Änderung vorzunehmen. Ich habe geschrieben, Gott zur Verherrlichung durch uns. Aber ich meine die Reihenfolge, und es wäre nicht schlechtes Deutsch, wenn wir schreiben würden, die Reihenfolge wäre, durch uns Gott zur Verherrlichung. Dann kommt das stärker zum Ausdruck, dass das Amen, das Jesus ist, in den Aposteln, in seinen Missionaren, in seinen Boten, in seinen Sendboten, wie Schlegel pflegte zu sagen, vorhanden ist. Dort sagt Jesus Amen. Als er auf der Erde war, lebt und starb und auferstand, war sein Leben ein Ja zu Gottes alttestamentlichen Aussagen. Nachdem er gen Himmel gefahren ist und die Geschichte der Sendung beginnt, wie in der Apostelgeschichte erzählt und in den Briefen weitererzählt wird, ist er in seinen Boten, in seiner Gemeinde, überhaupt in allen seinen Gliedern, das Amen. So ist es. Mit anderen Worten, wenn er in uns lebt und sein Wesen in uns entfalten darf, dann kommt unser Leben zur Sprache in Tat und Wort. Und dann sagen wir Jesus nach, ja, zu dem, was Gott sagte und zu dem, was Jesus tat und sagte. Unser Leben ist dann ein Amen, aber es kommt nicht von uns. Alles, was wir tun und sagen, soll von Jesus Gelebtes sein. Nicht nur für ihn getan werden, sondern aus ihm, der Quelle, hervorkommen. Deshalb beten wir, bevor wir ins Zeugnis gehen oder überhaupt etwas unternehmen, damit er nicht nur uns helfe, sondern damit er zur Sprache komme. Paulus drückt das so aus. Christus ist der Prediger, der Verkündiger, wenn seine Boten sprechen. Das soll so sein. Nun sind wir nicht geradezu Sprachrohre. Das sind Propheten, die genau das sagen, was ins Horn geblasen wird. Bei uns ist immer ein Element des Ungenauen vorhanden. Deshalb habe ich aufgehört zu sagen, wir sollen Sprachrohr Gottes sein. Das sind die Schrift gaben, Propheten. Aber wir sagen weiter, was Jesus will, dass wir sagen, und tun es in seiner Gnade und Kraft. Also, wir sind das Amen durch Jesus Christus, Gott zur Verherrlichung. Er ist es ja, der anfing, dessen Plan schon vorlag in aller Ewigkeit. Er ist es, der sprach durch seine Propheten. Er ist es, der seinen Sohn sandte. Er ist es, der am Kreuz uns mit Gott in sich selbst versöhnte durch Jesus Christus. Er ist es, der ihn auferweckte, der ihn gen Himmel nahm. Er ist es, der durch Jesus und seinen Heiligen Geist heute wirkt. Und diese wirken in uns. Gott ist es. Deshalb fügt er in Vers 22 diese Erklärung hinzu. Der, der uns mit euch in Christus hinein festigt und uns salbte, ist Gott. Gott ist es, der alles dieses tut, durch seinen Sohn, wenn der Sohn es durch uns tut und so weiter. Und er bringt auch gleich den Heiligen Geist, den Dritten im Bunde des dreieinigen Gottes, mit hinein. Der dreieinige Gott handelt, wenn Gott handelt. Wenn einer handelt, handeln alle. Der, der uns mit euch in Christus hinein festigt. Hier haben wir die Erklärung. Es geht um eine stets festere Verbindung zu Christus. Merken Sie sich den Akkusativ. Ich weiß nicht, welche Übersetzung Sie haben. Aber nach dem Grundtext liest es sich in 21, ich sagte 22, Entschuldigung, Vers 21. Der, der uns mit euch in Christus hinein, ich habe hinein hinzugefügt, weil sonst der Akkusativ, der vierte Fall, nicht zum Tragen käme. Hätte ich das weggelassen, dann könnte man den Dativ vermuten. Das heißt, in welchem Raum passiert etwas? Aber es ist nicht der Dativ, es ist eis im Griechischen, nicht en. Das heißt, hier ist eine Bewegung, nicht ein Raum angegeben. Wo hinein festigt Gott? in Christus hinein. Warum? Weil es Christus ist, der in uns wirkt, wenn wir verkünden, wenn wir dementsprechend leben und so weiter. Deshalb, und soll das sein, dann muss etwas vorangehen. Im Kämmerlein, wenn wir alleine mit Gott sind, dass er, Gott, uns in Christus hinein festigt. Und das hört nie auf. Gehen wir hinaus und wirken, dann kann dieses wieder unfest oder wackelig werden. Dann müssen wir zurückeilen, wieder gefestigt werden. Aber da ist unendlich Raum, um noch mehr hinein gefestigt zu werden, in Christus hinein. Fest werden in der Angliederung und an jeder Stelle der Ressourcen des Christus. Denn Christus bedeutet sehr viel für uns. Gestern hatten wir das Vorrecht, in einer kleinen Gemeinde zu dienen, bei welchem Dienst ich sehr beeindruckt war von einer Schwester. Ich fuhr mit ihr mit und während wir fuhren, sagte sie, ich will noch beten. Und dann hat sie dauerte vielleicht 15 Minuten, bis wir am Ziel waren, und eine Zeit, während wir so fuhren, hat sie gebetet. Ich war sehr beeindruckt, sehr geistlich gesinntes Mädchen. Hinterher stellte sie eine Frage. Es war ihr etwas aufgefallen. Die Zentralität Jesu Christi, und sie bekannte, ich bin gewohnt, wir sind es gewohnt, wenn wir von Jesus sprechen, ihn eigentlich einzugrenzen in diesen Anfang, dass er der Erlöser ist, der am Kreuz starb. Das heißt, wir haben einen evangelistischen Jesus, ja, diesen Teil. Aber dass er der ist, den wir im Alltag so brauchen und im Dienst und so weiter, dass er dort in der Mitte sei, das fehlt mir, das fehlt uns, bekannte sie. Und dann fingen wir an, darüber zu sprechen. Und ich gab ihr einige Schriftstellen, wies darauf hin, dass im Evangelium Johannes sehr viel darüber gesagt wird, besonders in den Abschiedsreden und so weiter. Ich hoffe, dass es eine Hilfe sein wird, dass sie sieht, dass unser Leben aus Jesus hervorgeht, dass er unser Leben ist. Ja. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nicht ich, Paulus, lebe. Es ist nicht so, dass ich, wie manchmal vielleicht nicht ganz bewusst, aber man erzählt manchmal auf, was wir so in Christus haben. Wir haben ewiges Leben, wir haben den Sohn Gottes, wir haben den Heiligen Geist, wir haben Frieden und so weiter und so weiter. Vorsicht! In Galater 2, Vers 20 sagt Paulus, Leben und Jesus sind nicht zu trennen. Ich habe kein Leben. Ich habe kein ewiges Leben in mir. Ich bin nicht zu neuem Leben gekommen als Paulus. Ich bin immer noch derselbe. Ich lebe. Doch nicht ich. Was heißt das? Ich bin tot. Wertlos. Nicht ich lebe. Diese Worte sollten wir nicht vergessen. Die sind sehr wichtig für unser Verständnis des Heils. Sondern Christus lebt in mir. Und deshalb kann er sagen, dass er lebt. Aber es ist kein selbstständiges Leben, auch wenn es ewiges Leben ist. Es gibt kein Leben, kein ewiges Leben, außer Jesus. Er ist es. Und weil er von Paulus aufgenommen worden war und in Paulus lebte, natürlich war Paulus dann am Leben. Und wenn der äußere Mensch abnimmt, der ist noch nicht bekehrt. Der ist noch nicht vom Heil erfasst. Das kommt noch. Bei der nächsten Phase der Heilsgeschichte. Wenn dieser äußere Mensch heute zerfällt, darf der innere aufgebaut werden, zunehmen. 2. Korinther, Kapitel 4, gegen Ende. Also, wir leben aus Christus. Er ist unser Leben. Und in ihn hinein wollen wir gefestigt werden, sagt Paulus. Und jetzt gebraucht er die Vergangenheitsform. Festigt ist eine Gegenwartsform. Das geschieht jetzt. Übrigens sagt er, Und hier kommt die Verbindung zu den Korinthern. Er hatte von sich selbst und Silvanus und Timotheus gesprochen, als er von Verkündigung sprach. Sie waren die Missionare, die Boten gewesen. Aber jetzt, wo es allgemein wird, wo das, was sie mit Jesus erleben, dasselbe ist, das er von den Korinthern erwartet, dass auch sie Zeugen sind und dass auch sie aus Jesus heraus leben und dass auch ihr Leben konsequent wird. Aha, haben wir es gemerkt? Der Grund für angerissenes Vertrauen lag bei den Korinthern. Und ganz leise, sehr fein, von Jesus her, vom Wort Gottes her, macht er sie darauf aufmerksam. Dabei tut er es sehr fein. Uns, wir. Aber damit hat er gesagt, denn vorher sagte er, wir, das heißt er und Silvanus und Timotheus. Und jetzt, wo er von den Korinthern ebenfalls spricht, sagt er, zusammen mit euch, wir und euch. Das heißt, was ich jetzt sage, ist Losung auch für euer Christenleben. Der uns salbte, da fing es ja an. Da fing unsere Beziehung zu Jesus an. Als wir glaubten, Epheser Kapitel 1, den Heiligen Geist bekamen, der für uns Salbung war, Versiegelung, Unterpfand oder Angeld. Das alles ist der Heilige Geist. Der ist es, durch den der Sohn Gottes wirkt, durch welchen wiederum der Sohn Gottes Gott wirkt. Gott durch den Sohn, der Sohn durch den Heiligen Geist in den Aposteln. So gibt er uns das Bild des Wirkens Gottes in Leben und in Nachfolge und Dienst im Evangelium. Uns salbte ist Gott, der uns ausrüstete. Jesaja 61, die ersten Verse, Lukas Kapitel 4, wird an Jesaja 61 erinnert. Und Petrus erinnert, wenn er von der Salbung spricht, 1. Petrus 4, auch daran, er nennt sie Christen, das heißt die kleinen Gesalbten, ein Wortspiel dort, etwa 14 und 16. Also, ich freue mich, dass ich diese Dinge einspielen darf, denn ich habe eine Versammlung vor mir, die schriftkundig ist. Ja. Also, der uns festigt und uns salbte. Und ist Gott, der uns auch, als er uns salbte, versiegelte, Epheser 1 ist davon die Rede, Ende Kapitel 4, versiegelte und das Unterpfand des Geistes. Und jetzt passen wir gut auf, jetzt ist es wieder wichtig, dass wir richtig übersetzen, nicht Akkusativ hier, sondern Raum. Jetzt kommt die Antwort auf in welchem Raum. In unseren Herzen gab. Ähnlich übrigens wie in Römer 5, Vers 5. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen worden, wo? In unseren Dativ, Raum, nicht in unsere Herzen. Als Jesus Wohnung aufnahm, nahm der Geist auf, Rom, Wohnung, nahm er Wohnung auf in unseren Herzen. Und in diesem Raum ergoss er sich. Er kam als Person und ergoss sich in unserem Leben. Und das geht so weiter. Deshalb sollen wir ständig gefüllt, angefüllt sein, ohne Ende. Das ist ein Prozess. Auch Epheser 3, Vers 16. Der uns mit euch fest hineinfestigt und salbt, ist Gott, der uns auch versiegelte und das Unterpfand des Geistes in unseren Herzen gab. Dieser Gott macht glaubwürdig. Und diese Verse, 18 bis 22, sind jetzt die Antwort auf die Frage, wie ist es, dass Glaubwürdigkeit aus der Treue Gottes erwächst? Zuerst die Tatsache, Gott ist treu. und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Und wenn wir diese Worte bedenken und sie Raum gewinnen in unserem Leben, können wir wieder miteinander, untereinander Vertrauen bekommen, zueinander vertrauenswürdig sein. Übrigens, vertrauenswürdig heißt nicht, dass jeder uns glauben wird. Aber es sorgt dafür, dass wir nicht Schuld daran haben, wenn das Gespräch abbricht. Gott schenke das. Dafür wollen wir beten. Und wo Vertrauen ausbleibt, nicht mehr vorhanden ist, dort wollen wir nicht aufhören zu beten, dass es wiederhergestellt wird. Und dann im Gefolge die echte Liebe wieder stark wird und blühen darf. So viel für heute Abend. Ich merke, wir haben noch zwei Verse übrig gelassen für morgen Abend. Aber ich hoffe, dass ich in Kapitel 2 hineinkommen darf, um die Verbindung herzustellen. Wir haben ein anderes Thema, aber es lässt sich, es ist eigentlich die Fortsetzung von Kapitel 1 dieser Stelle. Ich darf noch mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist, um zu erlösen, loszulösen von Satan, Sünde und Welt und zu binden, verbinden mit deinem Vater. Und Herr, wir bitten dich, dass dieses Heil uns zur vollen Gesundung bringt in allen Richtungen, in aller Hinsicht, in allen Beziehungen, in allen Partien unseres Lebens, in deiner ganzen Gemeinde. Herr, du bist gen Himmel gefahren, um alles zu füllen. O Herr, gewinne Raum in aller unserer Herzen, in jeder Gemeinde, in jeder Region. Fülle du, Herr, damit unser Vater im Himmel verherrlicht werde. Das schenke du, Herr, in Gnaden. Amen.